Deutschlandfunk, Information und Musik.
Seit Beginn der Covid-19-Pandemie wird auf breiter Basis diskutiert über die Produktion von Wissen. Und nicht zuletzt deswegen, weil die Sphäre der Wissenschaft ja in ungekannter Weise die Öffentlichkeit in ihrem inneren Diskurs hat teilnehmen lassen. Worauf bekanntlich weder die Öffentlichkeit noch die Wissenschaft selbst besonders gut vorbereitet waren. Man musste das erst alles mal begreifen, was das eigentlich bedeutet, dass Wissenschaft nach dem Prinzip von Falsifikation arbeitet, dass sich Wissenschaft nach oben irrt, frei nach Karl Popper jetzt mal. Und da war dann viel die Rede von Vertrauen oder fehlendem Vertrauen in die Wissenschaft. Dahinter verbirgt sich aber möglicherweise ein ganz grundsätzliches Missverständnis, dass Vertrauen mit Fakten gewonnen werden kann. So einfach ist es möglicherweise nicht. Wir reden jetzt über Vertrauen, über vertrauensbildende Maßnahmen in und auch außerhalb einer Pandemie. Und zwar mit dem Philosophen Martin Hartmann, Professor für praktische Philosophie an der Uni Luzern, außerdem Autor des Buches Vertrauen, die unsichtbare Macht, ein Buch, das übrigens vor der Pandemie geschrieben wurde. Herr Hartmann, ich grüße Sie. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Also, wenn ich einem Impfskeptiker mit noch so vielen Studien nicht dazu bringen kann, auf die Sicherheit von Impfstoffen zu vertrauen, also mit anderen Worten, wenn mir die Fakten am Ende gar nicht helfen, Vertrauen zu bilden, was hilft mir denn, Vertrauen zu bilden?
Ja, mit Blick auf Impfstoff hat sich ja gezeigt, wie Sie sagen, dass das bloße Kommunizieren von Fakten offenbar nicht ausreicht, weil diese Fakten eben immer eingebettet werden in einen Werthorizont, durch den man sie filtert. Und das ergibt dann eben je nach Werthorizont unterschiedliche Wahrnehmung der Fakten. Und das ist ein Problem, das die Wissenschaft jetzt, glaube ich, erst wirklich begreift. Wie sie darauf reagiert, ist noch eine sehr offene Frage. Ein Aspekt, der wichtig sein wird, wird sein, auf diese unterschiedlichen Werthorizonte zuzugehen, um das eigene Wissen ja wieso zu übersetzen in die verschiedenen Sprachen, die vielleicht dann verständlicher sind, und auch anzuerkennen, dass manche Befürchtungen, auch wenn sie aus wissenschaftlicher Sicht irrational erscheinen, nicht komplett irrational sind. Es gibt einfach unterschiedliche Werte, die Menschen haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn ich jetzt skeptisch bin, was Impfung angeht, weil ich der Meinung bin, man sollte der Natur ihren Lauf lassen oder die natürlichen Abwehrkräfte sind schon gut genug, dann ist das ja nicht komplett irrational. Jedenfalls wäre es nicht fair, das so zu bezeichnen. Es ist einfach eine andere Art, natürliche Prozesse wahrzunehmen. Und in diesem Sinne, glaube ich, wird man mehr übersetzen müssen, wird man, das zeigen auch die wenigen Studien, die es da gibt, sozusagen in die lokalen Kontexte hineingehen müssen, um das eigene Wissen dort einzubetten. Und das garantiert immer noch keinen Erfolg, vermutlich. Aber zumindest kann man dann schon mal deutlich machen, dass man begriffen hat, dass das nicht einfach ausreicht, mit bloßen Fakten zu argumentieren.
Mhm. Trotzdem müssen Menschen sich ja irgendwie auf Expertise verlassen. Es geht ja gar nicht anders. Man kann sich ja nicht mal eben so zum Virologen ausbilden oder zum Pharmazeutiker, um Impfstoffgefahren einschätzen zu können. Man muss sich irgendwie darauf einlassen, dass man Menschen, die es wissen, dass man denen irgendwie glaubt. Das ist jetzt sozusagen die andere Seite. Wie vertraue ich anderen? Wie vertraue ich Expertise?
Naja, Sie sprechen natürlich jetzt ein hochspezialisiertes Feld an mit der Virologie und der ganzen Impfstoffforschung. Und das Problem ist, dass die Distanz viel zu groß ist. Wir alle begreifen fast nichts davon. Ich glaube, ein Aspekt ist auch hier wiederum Kommunikation, so viel es nur geht, um das, was wahnsinnig kompliziert ist, trotzdem irgendwie vermittelbar zu machen. Also das wird nicht anders gehen. So schwer das auch ist, Sie haben ja angedeutet, dass auch die Wissenschaft darauf nicht wirklich vorbereitet ist. Also da, glaube ich, muss man mehr tun. Ansonsten haben Sie auch relativ häufig das Wort müssen genannt, und Vertrauen müssen ist sowieso so ein bisschen heikel. Also ich neige ja auch dazu zu sagen, wenn ich über Vertrauen nachdenke, dass es eigentlich für uns besser ist, wenn wir sozusagen Alternativen, echte Alternativen haben. Also wenn ich wirklich überhaupt keine Möglichkeit habe, ist das immer schon von Anfang an ein gewisser Nachteil, weil ich eben dann mich so ein bisschen hilflos und wehrlos fühle. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt mit Blick auf Impfstoffe auflockern kann, weil es ist offenbar die einzige Alternative jetzt, um wirklich nachhaltig größere Gruppen von Menschen eben ja mit Immunität auszustatten. Aber in anderen, allemal politischen Angelegenheiten ist es ohnehin nie gut, wenn man mit einem Müssen konfrontiert ist. Und das heißt, echte Alternativen heißt, ja, man muss auch Optionen haben. Und aus solch einer Optionenvielfalt heraus kann man dann auch das Vertrauen besser generieren, weil dann jemand wirklich sich entscheidet für einen, sagen wir, für A, B oder C, je nachdem, wovon man halt überzeugt ist. Und das ist dann eben, wie ich am Anfang sagte, manchmal dort, wo man den eigenen Werthorizont am meisten ja repräsentiert sieht, wo man sich sozusagen irgendwie wiedererkennt, wo man Vertrautheit hat, Aber das ist etwas, was eben schwer hergestellt ist, allemal in der Politik. Aber das ist eine Voraussetzung und zeigt übrigens, wenn ich das noch anfügen darf, dass Vertrauen einem nicht geschenkt wird. Es muss wirklich hart erarbeitet werden. Und das ist etwas, was wir jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr schmerzvoll lernen.
Ja, man hat ja gerade das Gefühl, das Vertrauen von vieler Menschen in die Fähigkeit der Politik in Bund und Ländern, diese Pandemie zu managen, dieses Vertrauen schwindet. Und das vor dem Hintergrund, dass es einen sehr, sehr großen Vertrauensvorschuss gab im Frühjahr, oder?
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch eine Enttäuschung. Der Vorschuss war ja so ein bisschen undefiniert. Man hat einfach vertraut. Ja, vielleicht auch jetzt wieder, weil man musste. Aber ich glaube, dort war das Müssen auch ein bisschen verbunden mit Einsicht in die Notwendigkeit. Und ja, jetzt hat man irgendwie gemerkt, das war sehr unspezifisches Vertrauen. Und jetzt merkt man, die haben uns also vertraut, dass wir das kompetent lösen. Ja, das war sozusagen das, was man nicht weiter ausgesprochen hat. Und jetzt wird sozusagen ausbezahlt und die Leute sind enttäuscht, weil sie das Gefühl haben, es wird nicht das geliefert, was sie doch an Vertrauen rein investiert hatten, wenn man jetzt so ökonomisch sprechen will. Das ist, glaube ich, für die Politik jetzt ein absoluter Schock. Ich würde ja immer noch, ja, dieses Trial and Error, was wir vielleicht bei der Wissenschaft ohnehin schon haben, auch der Politik hier zugestehen. Und vielleicht müssen wir auch ein bisschen geduldiger sein. Aber es wäre eben auch da vielleicht wichtig gewesen, sich klarzumachen, worauf sich das Vertrauen richtet und sich nicht einfach blind darauf zu verlassen, was die Politik vielleicht gemacht hat. Und jetzt eben merkt sie schmerzhaft, ja, Mensch, da war doch mehr mit verbunden als nur eine Passivität oder eine bloße, wir machen alles mit Haltung. Und das zeigt sich jetzt. Demokratietheoretisch ist aber gar nicht so schlecht, finde ich, dass die Leute jetzt wieder wacher geworden sind und mehr sozusagen auch reagieren und nicht nur passiv bleiben. Aber trotzdem ist natürlich eine heikle Phase, das ist klar.
Gleichzeitig sind viele Menschen ja davon ausgegangen, die Politik will die Pandemie lösen, will die Situation besser machen. Und dann passiert so etwas wie die Maskenaffäre, wo es sich zeigt, dass Bundestagsabgeordnete in der Pandemie, die für viele wirtschaftlich sehr schwierig ist, sich bereichert haben. Zerstört das tatsächlich Vertrauen in Politik insgesamt?
Ja, das ist das Problem. Also es ist eine Illusion zu meinen, man könnte das auf 3 Fälle reduzieren oder so. Das ist natürlich wishful thinking. Ich glaube, Kretschmann hat gesagt, ja, das sind doch nur Einzelfälle und einige andere sagen das auch. Aber das hat immer einen, in der Psychologie nennt man das Halo-Effekt. Das heißt, man schließt von den wenigen bekannten Fällen auf viele, viele unbekannte Fälle. Egal, ob es diese unbekannten Fälle sozusagen gibt oder nicht, ja. Das ist einfach ganz klar ein Phänomen, das bei dem Vertrauen, so wie wir es heute sozusagen an Politik schenken, gegeben ist, dass Einzelfälle verallgemeinert werden und eine symbolische Dimension haben. Und das ist etwas, was, glaube ich, jetzt schmerzhaft auch wiederum erkannt wird. Man kann es nicht bei den Einzelfällen halten. Das ist für Vertrauen in vielerlei Hinsicht fatal. Einerseits ist eine Orientierung an ökonomischen Motiven immer zerstörerisch im Politischen, weil wir natürlich allemal jetzt in dieser Pandemie und mit Blick auf diese ganze Krise eine Gemeinwohlorientierung vorausgesetzt haben. Das war sicherlich ein Teil unseres schönen Vertrauens, dass sie im Allgemeinwohl handeln. Und jetzt merken wir, da haben sich einige Leute bereichert. Das ist ein Aspekt. Der andere ist natürlich, dass man jetzt wieder sieht, ich glaube, wahnsinnig stark, dass Integrität und auch Moral vielleicht auch ein Ersatz geworden sind für, sage ich mal, das, was früher Repräsentativität war. Wir leben halt in vervielfältigten politischen Umwelten. Wir haben nicht mehr die alten klassischen großen Parteien, die uns binden, wo wir einmal in 4 Jahren unsere Stimme abgeben und fertig, sondern wir gucken genauer hin. Und das, was uns bindet, ist eben auch eine gewisse Form von Integrität. Und wenn die gebrochen wird, wie in diesem Fall, hat das sehr verheerende Implikationen für Vertrauen. Deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich auch aus der Sicht jetzt der CDU, aber auch der Politik allgemein ein großes Problem. Und ich glaube, man darf sich auch nicht die Illusion machen, dass man das jetzt in den Griff kriegt, wenn man da, keine Ahnung, so Ehrenerklärungen oder Absichtserklärungen abgibt, die dann aber wieder nur auf die Masken reduziert sind, weil wir ahnen ja, dass da vielleicht noch ganz andere Dinge dahinter stecken. Und das ist tatsächlich sehr schwierig und nicht gut für das Vertrauen. Also wenn man schon Transparenz schaffen will, dann muss man sie ernst nehmen, dauerhaft ernst nehmen. Man muss sie auch übersetzen in eine Sprache, die wir Laien verstehen. Und da ist die Politik auch noch nicht in meinen Augen.
Versuchen wir mal uns an so einer Art Zeitgeistdiagnose. Fällt uns das heutzutage schwer zu vertrauen im Sinne von Vertrauen als, ich nenne es jetzt mal, selbstgewähltem Kontrollverlust? Ist das schwierig für uns heutzutage? Schwieriger als früher?
Ja, das ist ja eine These meines Buches, dass wir in so einer Schizophrenie leben. Also wir beklagen den Verlust des Vertrauens, wir lassen uns permanent Studien über den Verlust des Vertrauens kommunizieren und haben ganz, ganz viele Krisen des Vertrauens, mit denen wir konfrontiert sind. Wenn ich recht habe, ist das nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir auch sehr viel getan haben, um tatsächlich nicht vertrauen zu müssen. Ja, manchmal bringe ich das in die Formel, alle wollen Vertrauen, großgeschrieben, niemand will Vertrauen als Verb. Und das ist für mich schon dahinter. Wir haben schon auch Angst vor Kontrollverlust. Wir haben viel getan, auf vielen Ebenen, in vielen Bereichen. Ich könnte jetzt ganz viele Bereiche nennen, wo wir im Grunde genommen eher eine Kontrollorientierung ausgebildet haben, die für Vertrauen nicht hilfreich ist. Und gleichzeitig wachsen aber unsere Abhängigkeiten von anderen, nicht nur jetzt im Globalen da sowieso, das ist ja die Pandemie selber sozusagen, die das schon gezeigt hat, mal wieder gezeigt hat, sondern auch im Lokalen sind wir immer mehr abhängig von vielen, vielen anderen, ohne die wir nicht tun können, was wir tun. Und das ist einfach ein Problem, das Vertrauen irgendwie nötig macht. Das trifft also gleichzeitig auf dieses Kontrollbedürfnis. Ich glaube, das ist eine der vielen Spannungen, in denen wir momentan leben und wo wir auch noch keine gute Lösung haben, weil diese Mechanismen, die eher das Vertrauen, das Zwischenmenschliche erschweren, die sind ja nach wie vor da. Und das heißt, wir müssen im Grunde darüber nachdenken, wie schaffen wir die Bedingungen, dass wir wirklich ernsthaft wieder vertrauen können, von dem wir auch merken, dass wir das eigentlich brauchen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Dilemma der Gegenwart.
Martin Hartmann, Professor für praktische Philosophie an der Uni Luzern, über Vertrauen. Er hat darüber ein Buch geschrieben, Vertrauen, die unsichtbare Macht. Und wir haben dieses Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet.